SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die Corona-Pandemie stellt uns alle auf eine harte Probe. Kontakt vermeiden, das ist das Gebot der Stunde. Besonders hart trifft es Restaurants, die keine Gäste mehr empfangen dürfen. Das Toulouse-Lautrec in Berlin hat aus dieser Not eine Tugend gemacht. In einem Sterne-Restaurant wird immer noch gekocht für Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen. Kochen für Helden heißt das Projekt, dem sich deutschlandweit immer mehr Restaurants anschließen. Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Corona-Testzentren. Sie alle können sich vom Toulouse-Lautrec und anderen Restaurants mit kostenlosem Essen beliefern lassen. Eine großartige Idee, die Ilona Scholl vom Toulouse-Lautrec hatte. Und die Gastronomin ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auch wir sind räumlich voneinander getrennt. Sie sitzen in Ihrer heimischen Berliner Küche, ich in einem Studio in Potsdam-Babelsberg. Die Technik macht es möglich, auch wenn es vielleicht hin und wieder nicht ganz so astrein klingen mag. Was haben Sie denn heute im Toulouse-Lautrec gekocht?
Drei riesengroße Töpfe standen auf dem Herd, als ich vorher reingeluschert habe. Es gab eine vegetarische Miso-Suppe mit Tofu, Chinakohl und einer Tonne Shiitake. Dann gab es so ein bisschen basaler Wurstgulasch mit viel Gemüse, das unter anderem heute die Feuerwehr gekriegt hat. Und Kartoffellauchsuppe gab es überdies. Dazu ein bisschen Brot und ganz, ganz viel Popcorn, das wir gesponsert bekommen haben.
Wer ist denn außer der Feuerwehr noch in den Genuss dieser Köstlichkeiten gekommen?
Wir haben beliefert eine Psychiatrie in Weißensee. Dann gab es die Corona-Hotline. Einige Arztpraxen, Gemeinschaftspraxen, die sind ja auch alle noch wahnsinnig, wahnsinnig fleißig und können gefüllte Wartezimmer mit teilweise sehr verängstigten Patienten verzeichnen. Wir haben heute das erste Mal eine Jugendstrafanstalt beliefert, denn auch da gab es Versorgungsengpässe und zwei weitere Krankenhäuser. Eine Kinderintensivstation ist dabei. Ja, einiges.
Kochen für Helden heißt das Projekt, über das ich heute Abend mit Ilona Scholl vom Toulouse-Lautrec spreche. Frau Scholl, Sie führen das Restaurant gemeinsam mit Ihrem Lebenspartner Max Strohe. Wie war das, als Sie wegen Corona schließen mussten?
Ja, wir haben schon so 2-3 Tage vorher die Schotten dicht gemacht, bevor wir es unbedingt mussten, weil wir gemerkt haben, dass wir große Schwierigkeiten damit haben, die Virologen und Statistiker weiter zu ignorieren. Also selbst der größte Bielefeld-Leugner bringt es irgendwann nicht mehr übers Herz, das vom Tisch zu wischen. Und so haben wir erstens zum Mitarbeiterschutz, aber dann eben auch zum Schutz unserer Gäste bereits am 16.3. glaube ich, geschlossen. Und dann ja, war es eben so, dass der Max und ich 2 Tage zu Hause saßen und Anträge ausgefüllt haben und Kurzarbeit ja, beantragt haben, uns die ersten Kreditformulare runtergeladen haben und uns da durchgewühlt haben. Und das war wahnsinnig frustrierend. Mhm. Also nur das tun zu können, auf der linken Seite einen Stapel Akten, auf der rechten Seite den Corona-Live-Ticker, das war nicht so schön. Und dann hat der Max irgendwann gesagt, so, was machen wir eigentlich mit dem trockengereiften Rinderrücken, der noch bei uns im Kühlhaus rumliegt? Und so fing es an.
Also seit 2 Jahren hat das Toulouse-Lautrec einen Michelin-Stern. Also nun, ja. Nun haben Sie aus einem Sterne-Restaurant eine Suppenküche gemacht. Das ist nicht unbedingt naheliegend. Wie kam es dann zu der Idee?
Der Max sagt, wenn er das gefragt wird, gerade immer, dass man in ungewöhnlichen Zeiten ungewöhnliche Wege gehen muss. Und die Idee entstand tatsächlich, weil unser Kühlhaus prall gefüllt war und weil es uns gut ging, also jetzt einfach körperlich. Ne? Wir waren fit und gesund und saßen auf der Couch und haben nichts gemacht, außer Anträge auszufüllen. Und ja, Max hat dann gesagt, mir reicht's jetzt. Wir kochen unser Kühlhaus leer. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Es wird Leute geben, die gerade was zu essen gebrauchen können. Und wer könnte das sein? Und dann haben wir die ersten Überlegungen angestellt. Und zuerst eingefallen sind uns da natürlich die Leute, die gerade die Corona-Krise an den ja, Epizentren mitkriegen, die Leute in den Arztpraxen, in den Krankenhäusern, die Polizei, die Feuerwehr, Kassierer und Regalauffüller in Supermärkten. Ne? Die Leute, die Homeoffice gerade nicht in ihren Tag einbauen können, sondern die tatsächlich weiter draußen sein müssen, damit der Laden läuft.
Kochen für Helden haben Sie es genannt. Also es sind für Sie Helden?
Ja, definitiv. Also ich muss dazu sagen, dass der Name auf Max zurückgeht, der nämlich irgendwann gesagt hat, als er die Frage beantworten sollte, für wen kochen Sie und eben nicht die ganze lange Reihe der Rezipienten nennen wollte, sondern der hat abgekürzt und hat gesagt, das sind gerade halt einfach meine Helden, meine persönlichen Helden.
Wie sind Sie denn am Anfang, also der Anfang war ja gerade mal vor 3 Wochen, als das Projekt eben noch nicht so bekannt war, wie sind Sie da zu Ihren Abnehmern gekommen?
Ich habe rumtelefoniert. Also die Logik hat quasi diktiert, da muss es doch gerade einen Engpass geben. Wenn man diese Überlegung anstellt, finde ich, klingt die auch relativ schlüssig. Die Restaurants machen zu, also auch die Cafés, wo man sich zum Mittag vielleicht mal noch einen Salat holen konnte, wenn man in der Gemeinschaftspraxis Mittagspause hatte. Die Leute machten peu à peu zu. Die Schlangen in den Supermärkten wurden länger und länger, ne, auch aufgrund der Mindestabstandsregularien. Und dann wurde noch überall berichtet, dass der Krankenstand natürlich auch in den Krankenhäusern und Arztpraxen höher und höher wurde. Das heißt, die Leute, die da arbeiten müssen, haben tendenziell weniger, haben tendenziell viel, viel mehr zu tun und nicht weniger. Das heißt, wenn man da aktiv werden möchte, nicht jetzt unbedingt, weil es einen Notstand in der Versorgung gibt, das bestimmt nicht, aber man kann den Leuten vielleicht einfach diesen einen Weg abnehmen. Und wir hören auch hier und da, dass teilweise die Kantinen in den Krankenhäusern schließen, was ein sehr, sehr logischer und verantwortungsvoller Schritt ist. Denn wo kommen denn die Ärzte ansonsten über die Stationen hinweg zusammen? Das sind ja diese Orte. Und auch da soll eine mögliche Infektion nicht stattfinden können, die sich dann eventuell über die Stationen hinweg auch verbreitet, ne?
Nun ist das, was Sie ja jetzt kochen, doch etwas anderes als das, was Sie bisher auf die Teller gebracht haben. Wie schwer war das, sich umzustellen?
Das ist jetzt eigentlich natürlich eine Frage für Max, aber ich weiß ziemlich genau, was er darauf antworten wird. Max ist selber ein ganz, ganz großer Freund von grundsolidem Essen. Also der liebt auch das, was wir normalerweise machen, ne? So ein 8-gängiges Menü durchzukomponieren und eine Menüführung und eine Dramaturgie und Kontraste setzen und alles, was da so drinsteckt, das findet er ganz großartig und er ist ein absoluter Produktfetischist. Nichtsdestoweniger, wenn wir irgendwo eingeladen sind, dann freut er sich unglaublich über so ganz einfache, aber richtig gut gemachte Klassiker.
Apropos Produkte, irgendwann ist doch auch mal selbst ein gut gefülltes Kühlhaus leer. Woher haben Sie denn jetzt Ihre Lebensmittel bekommen?
Wir erleben gerade wirklich von allen Seiten unglaublich viel Unterstützung. Und also das war auch von Tag 1 so, als unser Kühlhaus nämlich leer war. Wir haben aber gemerkt, dass die Bedarfslage sich ja jetzt nicht, das hat sich ja nicht erledigt. Ne? Die Leute können auch morgen was zu essen brauchen. Und da lag es nahe, da einen Anruf zu machen. Und wir haben so viele Leute, teilweise Leute, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, aber auch teilweise ganz neue Leute, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm haben, die auf uns zukamen, die eben gesagt haben, ja, stimmt. Wir haben noch was übrig.
Und das bekommen
Sie jetzt.
Und das
lassen wir euch zukommen.
Ja. Ja. Mittlerweile machen ja bundesweit ganz viele Restaurants bei Kochen für Helden mit. Wer ist wo mit dabei?
Oh, ich verliere langsam wirklich den Überblick. Also es hat sich relativ schnell zu einer veritablen Graswurzelbewegung hochgeschaukelt. Ich glaube, wir haben in fast allen Bundesländern mittlerweile Restaurants. Der letzte Stand, den ich gekriegt habe, waren 80 aktiv partizipierende Restaurants, wirklich in Köln, in München. Hamburg war super früh mit von der Partie und hat sich also rasant organisiert mit dem Häbel, mit Tim Melzers Bullerei. Ich habe jetzt vom Mural gehört, in München auch ein phänomenales Restaurant. In Berlin das 1 unter 0, das Cordo ist mit dabei, das Berlo Brewhouse ist mit dabei. Die Läden von Duck & Go sind mit dabei, also ganz viele. Und in Baden-Württemberg übrigens auch einige.
In der Krise zeigt sich der Charakter, hat der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt mal gesagt. Und eine Krise erleben wir gerade, die wahrscheinlich schwerste in der Nachkriegszeit. Während die einen den Kopf in den Sand stecken, machen andere aus einem Sternerestaurant eine Suppenküche. So wie Ilona Scholl, die heute Abend mein Gast ist. Frau Scholl, 2015 haben Sie mit Ihrem Lebenspartner Max Strohe das Toulouse-Lautrec in Berlin-Kreuzberg eröffnet. Mit welchem Konzept?
Wir hatten am Anfang kein wirkliches Konzept. Wir wollten uns selbstständig machen und ganz gerne nicht im ersten halben Jahr baden gehen. Das war unser Konzept. Und Max hat, glaube ich, vorher noch gar nicht so wirklich sagen können, welchen kulinarischen Stil er verfolgt, weil das das erste Mal war, dass der sich so richtig freikochen konnte von allem, von allen Konzepten, in denen er vorher eingebettet war. Und das hat er gemacht. Der hat halt einfach gekocht und dann seinen Stil gefunden.
Kein Konzept war das Konzept.
Wir wollten gutes Essen machen und wir wollten Hedonisten einen Ort bieten, an dem sie einen Rekreationsraum, so, ne? Das war, glaube ich, das, wo man zum Ende des Abends hin dreimal so laut lacht wie zu Beginn und zwei Gläser mehr trinkt, als man eigentlich vorhatte und zwei Gänge mehr isst, als man eigentlich vorhatte und hinterher lachend vom Stuhl fällt. So, das war's.
Am Anfang lief es nicht so gut. Die ersten Monate war das Restaurant gähnend leer, haben Sie mir verraten. Wie viel Idealismus braucht man eigentlich für die Gastronomie, dass man solche Durststrecken übersteht?
Ich weiß nicht, ob das Idealismus oder Naivität ist, die man da dann am Anfang braucht und den Glauben daran, dass das schon irgendwann irgendwie wird. Ne? Wir hatten ja keinen Präzedenzfall. Es war unser erstes Restaurant. Und klar, die ersten zwei Monate waren hart, aber dann lief es auch irgendwann und der Knoten ist geplatzt und die Leute rannten uns für eine Zeit wirklich die Bude ein. Ne? Das ist, ja, ich glaube, wenn wir, nee, das war kein Idealismus, das war einfach der Glaube daran, dass das irgendwie hinhaut und vielleicht ist das auch unzulässige Komplexitätsreduktion an der Stelle.
Wie sehr hilft Ihnen eine solche Einstellung jetzt in der Corona-Krise, diesen Glauben an eine gute Zukunft, dieses positive Lebensgefühl nicht zu verlieren?
Ich weiß gar nicht, ob das übertragbar ist, denn die Situation, die wir vorher hatten, war ja doch was, dass wir was gemacht haben, was von langer Hand geplant war, aber eben geplant von Dilettanten, das heißt ohne Erfahrungswerte. Dieses Mal ist eine Situation über uns hereingebrochen, auf die wir reagieren mussten. Und wir sind jetzt auch am Anfang, auch damit, dass das sich so schnell rumgesprochen hat und da auf einmal so viele Leute partizipiert haben. Wir sind am Anfang wirklich auf Sicht gefahren. Ne? Und eine positive Lebenseinstellung hilft, glaube ich, schon. Und auch so eine Macherattitüde, das ist auf jeden Fall was ich bei Max ganz, ganz stark merke, dass der ganz große Schwierigkeiten einfach damit hatte, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, so, und ich bin jetzt auf der Couch und ja, mir entspricht das auch viel, viel eher. Und als es dann so eine Möglichkeit gab für uns, das konstruktiv zu machen und dabei einen positiven Zweck im Auge zu haben und das war auch ganz wichtig, eben nicht den Vorgaben der Bundesregierung oder den Ländern damit zuwiderzulaufen. Ne? Mhm. Also nicht einfach schlicht jetzt hier nach vorne stürmen und damit aber vielleicht, also mit gut gemeintem eigentlich was Schlechtes zu bewirken. Da war für uns vollkommen klar, da gibt's einen Weg. Es ist ein konstruktiver Weg, es ist ein unterstützender Weg und er ist gangbar.
Ich möchte noch mal kurz auf die Geschichte Ihres Restaurants zurückkommen. Also 15 haben Sie eröffnet, nach der Durststrecke am Anfang ging es dann eigentlich nur noch bergauf. 2016 ist Max Strohe beim Wettbewerb Berliner Meisterköche zum Aufsteiger des Jahres gekürt worden. Ein Jahr später Sie beim gleichen Wettbewerb zu Gastgeberin des Jahres. 2018 schon kam der Michelin-Stern dazu. Wie wichtig sind Ihnen solche Auszeichnungen?
Das ist nicht der Grund, warum man es macht. Ne? Das will ich sagen. Weil man das nur bedingt in der Hand hat. Man macht es eigentlich, weil man das, was man tut, liebt. Und für meine Aufgabe ist ganz wichtig, dass ich Menschen prinzipiell sehr, sehr mag.
Also Sie haben nicht darauf hingearbeitet?
Nein. Aber wir würden auch lügen, wenn wir sagen würden, wir hätten uns nicht über jede einzelne Auszeichnung, über jeden einzelnen positiven Bericht, jede gute Kritik wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. Aber das sind so Sachen, ich weiß auch immer noch nicht, wie man das macht. In der gehobenen Gastronomie gibt es auch teilweise wirklich so, es gibt Leute, die gezielt für gewisse Institutionen kochen, die einen dann mit einem Stern auszeichnen oder so. Wir wissen immer noch nicht so richtig, wie da eigentlich die Kriterien sind und wie man das überhaupt macht.
Jetzt sagen Sie, Sie lieben den Kontakt zu Ihren Gästen. Die Menschen, die Sie jetzt bekochen mit dem Projekt Kochen für Helden, die sehen Sie ja nun nicht. Sie liefern, das ist möglichst kontaktfrei, das Zuliefern des Essens. Was für Rückmeldungen bekommen Sie denn aber aus den Krankenhäusern und Laboren?
Ganz, ganz viele tolle. Also ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das ganz egozentrisch gesprochen, ne? Also ob mir quasi dieses direkte Feedback fehlt und auch diese positiven Reaktionen, die man hat, wenn man einen Teller abräumt und man sieht ein richtig glückliches Gesicht. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass mir da gerade irgendwas fehlt, weil das auf so viel Freude stößt und so viel Dankbarkeit, dass es mir manchmal, also fast fehl am Platz vorkommt, weil ich denke, hey, nee, also das ist ganz schön, dass wir ein Danke von euch kriegen in den Krankenhäusern oder in den Gemeinschaftspraxen oder an den Orten da draußen, aber ihr seid doch gerade diejenigen, vor denen wir uns als Gesellschaft in den Staub werfen müssen, weil ihr doch gerade die Überstunden schiebt und weil ihr euch doch gerade einem Infektionsrisiko aussetzt. Für uns als Gesellschaft. Und das, was wir machen, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Tropfen Suppe auf einen glühend heißen Stein. So.
Ilona Scholl ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Gemeinsam mit ihrem Partner Max Strohe betreibt sie in Berlin-Kreuzberg das Restaurant Toulouse-Lautrec, das in diesen Corona-Tagen mit gutem Beispiel vorangeht und Menschen in systemrelevanten Berufen mit kostenlosem Essen versorgt. Kochen für Helden hat mittlerweile bundesweit Schule gemacht und Nachahmer gefunden. Frau Scholl, wie kommt das Essen eigentlich zu den Menschen, für die es bestimmt ist? Also in die Krankenhäuser zum Beispiel, da kommt ja eigentlich keiner mehr rein, der dort nicht arbeitet.
Wir kommen da auch nicht rein und das ist ganz gut so. Wir haben jetzt, und das ist eins der ganz, ganz wichtigen Elemente in der Professionalisierung der Operation, die definitiv stattfinden muss, wir haben Logistik aufgebaut und weiten die auch weiter aus. Und es gibt so ein paar Regeln, denn so dezentralisiert Kochen für Helden inzwischen ist, ne, weil es viele Restaurants an vielen verschiedenen Orten gibt, die für ihre eigenen Helden kochen. So dezentralisiert das ist, so gemeinsam muss die Blickrichtung sein. Und so ein paar Dinge, ja, müssen all diejenigen Leute einen, die partizipieren, damit das eine sichere, saubere Sache ist.
Hm. Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen Sie einhalten, damit sich niemand ansteckt? Also Sie haben ja auch Mitarbeiter im Restaurant.
Also erstmal arbeiten wir so personalarm wie möglich. Wir machen einfache Gerichte, Schöpfgerichte, die natürlich nicht so produktionsintensiv sind wie das, was wir normalerweise tun. Und man, ja, es wird wahrscheinlich den einen oder anderen überraschen, wie wahnsinnig viel Eintopf und Suppe man mit vier Händen kochen kann. Das ist wirklich, wirklich viel, was zwei gute Köche, die wissen, wie man schneidet, da tatsächlich so produzieren können an einem Arbeitstag. Dann ist es natürlich wichtig, dass Mindestabstandsregeln auch in der Küche eingehalten werden. Und wenn jemand was bei uns abholt, dann wird das kontaktlos gemacht. Das heißt, die Leute, die bei uns vorbeikommen, vorab was bestellt haben, gerade Leute in unserer direkten Umgebung, die kommen nach einem Zeitplan. 12 Uhr kommt die Praxis XY, 12.30 Uhr kommt die Praxis Z. Wir stellen das zum Zeitpunkt nach draußen auf unsere Terrasse. Dort wird es abgeholt und der nächste Abholer kommt mit einem relativ großen zeitlichen Abstand, dass sich auch die zwei Leute, die abholen, nicht auf der Terrasse begegnen können.
Das ist ein logistischer Kraftakt, eine Herausforderung. Nun ist Ihr Restaurant zwar in Berlin, aber Sie sind in Ludwigsburg geboren, in Ammersweiler groß geworden und eigentlich zum Studium nach Berlin gezogen. Psychologie, Englisch und Deutsch auf Lehramt haben Sie zuerst studiert, später dann Ihren Bachelor in Literatur, Musik und Medienwissenschaften gemacht. Wie sind Sie zur Gastronomie gekommen?
Ich war da ganz, ganz früh in der Gastronomie. Erstmal hat mich das immer wahnsinnig fasziniert. Und es hat mir auch einen Ausgleich verschafft, so als Gegengewicht zum Elfenbeinturm. Ne? Abends laut, trubelig, trinkfreudig, um flort zu werden, von so richtigen Menschen, ne, die dann keine Rolle mehr spielen, sondern ihr Feierabendgesicht tragen, ne, und ihre Zoten raushauen. Das fand ich immer schon ganz, ganz großartig. Irgendwann habe ich gemerkt, dass gutes Essen mich wirklich interessiert und auch glücklich macht. Und dass das was ist, was ich sehr, sehr gerne an den Mann respektive die genussfreudige Frau bringe und dass mich das erfüllt. Ja. So, und es kollidierte natürlich auch nicht mit den Universitätszeiten.
Sie haben aber das Studium dann mit dem Bachelor zu Ende gebracht. Was hat Sie denn dann am Ende der Uni dazu gebracht, dann nicht irgendwo in einem Verlag oder einer Agentur anzufangen, sondern dann in der Gastronomie zu bleiben?
Die schicksalshafte Begegnung mit Max Struhe war das, um ganz ehrlich zu sein. Also ich war gerade tatsächlich auf dem Absprung in die Seriosität und dann habe ich Max kennengelernt. Und der hat mich als Mensch fasziniert, aber auch als Koch. Und in diesem Kennenlernen und sich aneinander ranmachen und umeinander herumpirschen, in dieser Phase gab es dann irgendwann auch den kühnen Plan, vielleicht tatsächlich ein Restaurant gemeinsam zu eröffnen, weil wir uns in unseren Vorstellungen sehr gut ergänzt haben. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht ist das was Tolles und habe mich immer mehr in den Plan verliebt.
Sie sind, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, 2017 von der Jury der Berliner Meisterköche zur Gastgeberin des Jahres gewählt worden. Ja. Auch der Guide Michelin schreibt in seiner Bewertung des Toulouse-Lautrec begeistert von der, ich zitiere, überaus herzlichen Chefin. Was macht eine gute Gastgeberin aus? Sie haben an anderer Stelle mal gesagt, Sie sind nicht einfach Teller-Taxi mit Text.
Ja, ganz genau. Das sind jetzt so ein paar Dinge, die man da anführen kann. Ich glaube, eine gute Gastgeberin, einen guten Gastgeber macht aus, dass man so semipermeabel ist, so offen für das, was an Signal vom geneigten Gast kommt, also was mitzukriegen, mitzubekommen, was braucht denn da gerade jemand von mir? Gefällt dem vielleicht sein Tisch nicht oder möchten die lieber über Eck sitzen oder gibt es da gerade eine Situation im Gespräch, die heikel ist? Sollte ich da vielleicht nicht unterbrechen? Also so ein Seismograf zu sein für andere Menschen und auch nicht zu eitel zu sein, um seine eigenen Bedürfnisse jenen unterzuordnen, die der Gast jetzt hat. Und damit meine ich nicht komplette Selbstverleugnung, aber ich meine die Lust daran, jemandem das Geschenk der eigenen Aufmerksamkeit zu überreichen. Das ist, glaube ich, was Gutes. Ein gewisses performatives Talent ist auch schön, denn man ist ja nicht nur der Schwamm, der aufsaugt, was der Gast ihm gibt, sondern hat auch vertritt auch als Galionsfigur das Restaurant, in dem man wirkt. Und muss das atmosphärisch rüberbringen und auch die Küche, die man vertritt. Denn der Koch ist ja am Herd, ne? Der kann ja nicht selber was zu dem Gericht sagen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde, Humor ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das ganz, ganz oft hintansteht. Und ganz persönlich finde ich auch, dass ein Bezug zur Sprache, also die Nutzung des sinnlichen Potenzials von Sprache, finde ich, ist auch ein ganz toller und wichtiger Aspekt. Also wenn ich ein Gericht ansage und es schaffe, dass meinem Gast in dem Moment das Wasser im Mund zusammenläuft, finde ich, habe ich ziemlich viel richtig gemacht als Gastgeber.
Wie unterscheidet sich das, was Sie bisher im Restaurant getan haben, nun von dem, was Sie jetzt nach dem Shutdown für das Projekt Kochen für Helden tun? Ich glaube, das ist wie Tag und Nacht,
ja.
Oder?
Ja, das hat fast nichts mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe. Deswegen war ich am Anfang auch, also ich war, glaube ich, 1,5 Wochen lang überfordert mit dem, was hier passiert ist, weil wir gemerkt haben, das wird ein Riesenprojekt. Da hat mir unglaublich geholfen, dass wir uns sehr, sehr früh mit Jeremias Stür und Daniel Kalthoff vom 21 Gramm zusammengetan haben. Es ist ein ganz großartiges Café, aber die zwei Jungs haben halt wirklich Erfahrung in der Eventbranche und die kriegen das total gut hin, ein Riesenprojekt so aus dem Nichts zu strukturieren. Und haben da ganz, ganz großartigen Input gehabt und mir auch dazu verholfen, dass ich wieder ruhig schlafen kann. Genau, und die sind da jetzt, also hängen da jetzt ganz, ganz tief drin in der Sache. Und die kann ich auch immer fragen, wenn ich mal nicht weiter weiß.
Also der Zusammenhalt unter Gastronomen scheint jetzt in den Zeiten von Corona noch mal ein bisschen größer geworden zu sein.
Das ist einer der schönsten Kollateraleffekte dieses Projekts, dass wir jetzt alle gerade in einer Situation sind, die, also uns steht allen das Wasser bis zum Hals, ne? Wir haben alle irgendwie null Einkünfte oder ganz wenige gerade. Aber wir sind irgendwie nicht mehr in so einer natürlichen Konkurrenzsituation. Und ich finde das unglaublich großartig, wie viele Leute sich anschließen. Und zwar, obwohl die gerade selbst keine wirtschaftlich goldenen Zeiten erfahren. Ne? Da ist ein unglaublicher Geist des Gebens drin und dieses Stereotyp vom Schwarzgeld scheffelnden Gastronomen mit Schnapsnase, das finde ich gerade total unhaltbar. Weil die Leute gerade wirklich, ja, ich finde das irre, was da gerade passiert. Damit hätte ich auch nie gerechnet. Ich mag meinen Berufsstand gerade sehr, sehr gern.
Frau Scholl, Sie hätten ja auch, wie das viele Restaurants, auch Spitzenrestaurants jetzt tun, einen Außerhausverkauf und einen Lieferservice anbieten können, um wenigstens ein paar Einnahmen zu haben. Sie kochen nun ehrenamtlich, ohne Geld damit zu verdienen. Wie halten Sie sich über Wasser? Also wovon zahlen Sie Ihre laufenden Kosten?
Wir hatten ein ganz gutes Jahr. Und wir haben uns was auf die Seite gelegt. Und ja, das ist natürlich irgendwann aufgebraucht. Und wer weiß, vielleicht müssen wir in ein, zwei Monaten auch sagen, wir brauchen ein zweites Standbein. Aber im Moment haben wir das Gefühl, dass es nicht gut für das Projekt wäre, wenn wir ihm jetzt Aufmerksamkeit entzögen.
Mhm. Sie, aufgegriffen hat diese Idee ja zum Beispiel auch, Sie haben ihn vorhin erwähnt, der Promi-Koch Tim Melzer in Hamburg. Auch er kocht für Helden, obwohl er, wie er in einem Fernsehinterview gesagt hat, wegen der Pandemie vor dem Bankrott steht. Mhm. Was kriegen Sie von den Sorgen und Nöten Ihrer Kollegen mit? Tauscht man sich aus?
Ja, na klar. Auf jeden Fall, man tauscht sich aus. Und selbstverständlich, das ist für alle gerade eine angespannte Situation mit einer vollkommen ungewissen Zukunft. Wir wissen es alle nicht, wie lange das weitergeht und wann wir wieder öffnen dürfen. Denn davon hängt natürlich sehr, sehr viel ab und mit welchen Beschränkungen das dann einhergeht.
Wie wird die Corona-Pandemie die Gastronomie wahrscheinlich verändern? Können wir einen Blick in die Glaskugel wagen? Was kommt nach der Krise?
Die erste Frage ist ja, wann wird die Krise vorbei sein? Und es zeichnet sich ja ab, dass es nicht diesen einen Einschnitt gibt, wo man sagt, so und jetzt hier Gefahr gebannt, macht weiter wie bisher, sondern dass das sukzessive Schrittchenweise vonstatten gehen wird. Wir haben vorgestern das erste Mal drüber gesprochen, was machen wir denn eigentlich, wenn man wieder öffnen darf, aber nur tagsüber, macht man dann Mittagsservice? Bei uns ginge eine Mindestabstandsregel natürlich auch einher mit einer geringeren Platzzahl, dadurch natürlich eine Umsatzeinbuße. Man weiß ja auch noch gar nicht, was passiert denn, wenn die Leute wieder ausgehen dürfen? Sind die dann zaghaft? Haben die noch Geld? Also viele Branchen trifft es ja gerade auch hart. Wie spendierfreudig ist man dann? Das sind alles Fragen, die sich erst beantworten lassen, wenn der Laden wieder auf ist. Und dann wird man gucken, haben sich die Verzehrgewohnheiten geändert, ist dann, ja, oder haben die Leute wahnsinnig viel Nachholbedarf und wir müssen uns um solche Fragen überhaupt keine Gedanken machen. Wir wissen es alle noch nicht.
Wie lange können Sie denn noch so weitermachen mit dem Projekt Kochen für Helden?
Ohne, dass wir ein zweites Standbein haben, meinen Sie?
Mhm.
Also wir haben jetzt
oder
noch
Unterstützung.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir selber hier haben noch Reserven für 2 Monate. Dann müssen wir uns was überlegen, beziehungsweise parallel müssen wir uns was überlegen. Aber was mir gerade auch ganz, ganz wichtig ist, ist tatsächlich, man merkt langsam, dass die Lager leer sind und die Warenspenden fallen, ich will nicht sagen weniger großzügig aus, aber es ist vollkommen klar, die ganzen Spediteure und Großhändler machen ja gerade auch nicht den Schnitt ihres Lebens und die ordern weniger nach. Also bekommen wir auch weniger verderbliche Ware. Und es ist eins unserer absoluten Kerninteressen, dass wir die Versorgung aber aufrechterhalten können, weswegen wir parallel angefangen haben, uns um Geldmittel zu kümmern. Das heißt, es gibt eine Spendenkampagne, betterplace.me, kochen-für-helden, wo man was einlegen kann. Wir fangen jetzt aber auch an, so ein bisschen über Sponsoring von Firmenseite nachzudenken. Wer kann was reingeben? Wer kann mit dafür sorgen, dass die Essen weiter an die Leute in Funktionsberufen rausgehen? Denn ganz ehrlich, die Krise verschärft sich für diese Leute gerade massiv und entspannt sich eben nicht.
Also bei Bedarf. Also bei Better Place kann jeder Sie unterstützen und spenden. Wenn jetzt noch der ein oder andere Gastronom in Buxtehude oder Baiersbronn sagt, tolle Idee, da möchte ich auch mitmachen. Wie geht das? Wie sind Sie mit anderen Restaurants, die bei dem Projekt mitmachen, vernetzt?
Eigentlich passiert alles an Kommunikation, sowohl mit den Restaurants als auch mit den Helden, mittlerweile über die Homepage www.kochen-für-helden.de. Da gibt's alle Informationen, die man als Gastronom haben muss. Und als Held kann man sich da aber auch angucken, gibt's eigentlich schon jemanden in meiner Nähe, der mich bekochen könnte.
Schwere Zeiten für die Gastronomie und dennoch kann man den Kopf oben behalten und sogar was Gutes tun. Das beweisen all die, die bei Kochen für Helden mitmachen. Die Idee dazu hatte Ilona Scholl gemeinsam mit ihrem Partner Max Strohe vom Berliner Restaurant Toulouse-Lautrec. Vielen Dank, Frau Scholl, für Ihr Engagement und vielen Dank, dass Sie unser Gast waren in SWR 2 Tandem.
Danke, dass ich durfte.
Redaktion der Sendung hatte Karin Hutzler und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Ein großer Dank geht auch an die Kollegen im Studio in Baden-Baden, die es möglich gemacht haben, dass Ilona Scholl in ihrer Berliner Küche und ich in einem Studio in Potsdam-Babelsberg miteinander reden konnten. Corona hält uns zwar auf Abstand, aber trennt uns nicht. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.